Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Guten Tag, guten Morgen, guten Nachmittag, in welchem Tagesabschnitt auch immer Sie sich gerade befinden. Wir hoffen, Sie haben heute gut geschlafen. Wir sind Markus Richter.
Und Vera Linz. Und wir beschäftigen uns in der heutigen Sendung nämlich mit dem Schlaf und wie er durch die Technik, die uns umgibt und vermisst, beeinflusst wird.
Dazu passend betten wir uns auch in Computerspielen zur Ruhe und versuchen herauszufinden, wie Twitter in Zukunft dafür sorgen will, dass wir in Zukunft wieder schön ruhig, also in diesem Fall ungehasst, schlafen können.
Die Musik, um die es heute hier gehen wird, lässt sich in zwei Sparten unterteilen. Wir werden lernen, wie man suchmaschinenoptimierte Musik schreibt und wir werden frei herunterladbare Creative Commons Musik hören.
Der erste Track kommt aus Griechenland. Dort bringt The Fisherman jedes Jahr eine neue Platte heraus.
Zuletzt erschien im Dezember bei Bandcamp sein neues Album Down und nun legt er bereits mit einem neuen Track nach, diesem hier, Free Fall.
It's not over yet, but it'll be over soon. Real love from me is what you get. Good head is what I get from you. I may be still with you, girl, but tomorrow won't be near. I'm gonna head to nowhere to board the plane despite my fear. Free fall without a parachute. I press you and
Topic.
Nichts bleibt unberührt von der Technisierung, nicht einmal die Zeit, auf der wir gar nicht in dieser Welt sind, wenn wir schlafen. Apps, Messgeräte, Speziallampen, alles Technik, die dafür sorgen soll, dass wir besser einschlafen, durchschlafen und aufwachen.
Ja, aber bringt uns das eigentlich was? Oder ist die Technisierung des Schlafzimmers nur die Fortsetzung des Kuscheltiers mit anderen Mitteln, die keine messbare Wirkung hat, uns aber in den sicheren Schlaf wiegen soll? Matthias Finger mit einem Überblick über den Schlaf 2.0.
Schlafdauer 7 Stunden und 20 Minuten. Tiefschlafzyklen 5. Schnarchgeräusche 1 Stunde und 10 Minuten. Eine Freundin hat in der letzten Nacht mein Schlafverhalten getrackt, also aufgezeichnet.
Dein Smartphone schneidet nachts alle Bewegungen und Geräusche mit, während du schläfst. Und das geht halt folgendermaßen. Dein Handy lege ich also jetzt neben dich auf die Matratze. Und die Bewegungssensoren und das Mikrofon liefern dann die Daten.
Smartwatches zeichnen den Herzschlag auf. Apps registrieren Atemgeräusche, wie bei Patienten auf einer Intensivstation. Dabei sind wir heute gesünder denn je. Am nächsten Morgen wird das Schlafverhalten ausgewertet.
Also wenn ich jetzt hier mal schaue in der App, hast du insgesamt eine Tiefschlafrate von 64%. Das ist schon mal sehr gut, weil die zwischen 30% und 70% liegen sollte.
Apps erinnern uns ans Schlafengehen wie Mami früher.
23.30 Uhr. Es ist Schlafenszeit.
Smarte Matratzen füllen sich mit Luft, damit wir unsere Liegeposition ändern, sobald wir schnarchen. Und intelligente Bettauflagen sorgen für optimale Schlaftemperaturen, abgestimmt auf unsere Vitalfunktionen. Schlafen war früher was für Langweiler. Spielfiguren in Videogames schlummern nie. Begriffe wie Schlafmütze und Penner sind kein Lob. Schlafen war, wenn überhaupt, Privatsache. Mittlerweile steht es im Fokus. Körperbewusstsein ist angesagt. Muckibuden beispielsweise waren früher das Habitat aufgepumpter Prolls. Heute ist das Schindern im Fitnessstudio das neue Clubbing. Und Schlaf ein wichtiges Feld der Selbstoptimierung. Wurde auch Zeit. Schließlich leiden wir Deutschen unter schlechtem Schlaf.
Es sind 6%, knapp 5 Millionen, die behandlungsbedürftige Ein- und Durchschlafstörungen haben. Diejenigen Menschen, die Schlafprobleme in der Nacht haben, da hängt es von der Definition der Studien ab, ob wir dann auf 20% oder 30% der Bevölkerung kommen. Aber in dieser Größenordnung dürfte es sich bewegen.
Ergänzt Schlafforscher Hans-Günther Wies. Ausgerechnet Smartphones und Tablets sollen nun für erholsameren Schlaf sorgen. Dabei hatten sie im Bett lange nichts zu suchen.
Dann ist es so, dass wir dieses helle Licht mit Blaulichtanteil des Sonnenlichtes haben, welches die Melatoninproduktion unterdrückt. Und von der Theorie her ist es dann so, dass wir schlechter einschlafen.
Dank Blaulichtfilter können Apps nun auch gefahrlos unseren Nachtschlaf optimieren. Wir werden effizienter, gesünder und kommen mit weniger Schlaf aus. So die Theorie. Wahlgesänge aus dem Handy lassen uns schneller ruhen. Oder Dschungelgeräusche. Badekappenähnliche Hauben verströmen pulsierende Töne als Einschlafhilfe. Lampen simulieren den Zyklus der Sonne. Und smarte Wecker holen uns in einer Leichtschlafphase zurück, kurz vor der eingestellten Weckzeit. Mit verbessertem Schlaf sparen wir Zeit und gehen auch noch beschwingt in den Tag. Bei Morgenmuffeln dürfte das sogar ein Dienst an der Menschheit sein.
Matthias Finger über den Schlaf in digitalen Zeiten, Markus. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, du siehst sehr ausgeschlafen aus.
Oh,
und ich frage mich genau, ob du im Gegensatz zu mir, die ich keine habe, mit solchen Schlaf-Apps schon mal Erfahrungen gemacht hast.
Nee, ich bin da aus dem Lager. Ich probiere alles aus. Ich habe tatsächlich, also Schlaf-Apps selber, also Einschlaf-Apps habe ich nicht probiert. Eher sozusagen so verschiedene Weckarten, also wo man dann irgendwie Schlafrhythmen ausrechnet und irgendwas sagt, okay, dann und dann musst du mit Licht und so aufwachen. Habe aber das alles nur ausprobiert und dann irgendwann wieder abgeschaltet und bin jetzt wieder beim ganz normalen 6.30 Uhr klingelt der Wecker.
Und wie war das? Was hat es mit dir gemacht?
Nix.
Nix, okay.
Am Anfang war das so, ich dachte, das wäre anders, aber dann war es irgendwie auch egal. Und das Einzige, was ich wirklich jetzt nutze, ist, es gibt ja seit einer Weile auf den Handy-Displays dieses, dass das Handy so ein bisschen röter geschaltet wird, dass das blaue Licht rausgenommen wird. Aber auch da habe ich so den Verdacht, das signalisiert halt mir, okay, jetzt ist es Abend, ne, vielleicht Zeit, das Handy irgendwann wegzulegen und nicht so sehr, dass das tatsächliche Licht irgendwas macht. Aber wer weiß.
Also ich glaube fest daran, dass ich selber herausfinden kann, warum ich schlecht schlafe, wenn ich mal schlecht schlafe. Nicht mit einer App, so. Mit meinem logischen Menschenverstand.
Verstehe. Und das blaue Licht am Handy stört dich nicht an?
Doch, da mache ich Folgendes, weil ich manchmal dann wirklich so im Netz surfe. Ich habe das immer sehr hell und dann stelle ich es nachts so ein bisschen dunkler, dass so der Lichtkontrast nicht so groß ist. Also das mache ich schon, ja.
Okay. Mit der Farbigkeit ist auch so eine Sache, wo man nicht so genau weiß, ob das wirklich was hilft. Aber wir haben ja gestern mit Thomas Penzel gesprochen, wissenschaftlicher Leiter des interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums in der Charité Berlin.
Das blaue Licht ist ein Faktor, das stimmt. Das blaue Licht trägt dazu bei, dass die Melatoninausschüttung, die normal stattfindet, wenn es dunkel ist, und die hilft, den Rhythmus herzustellen, dass die verzögert oder unterdrückt wird. Manche Leute reagieren darauf empfindlicher, andere weniger empfindlich. Beim blauen Licht wissen wir schon, dass es auch einen Effekt macht. Nur der ist dosisabhängig, der ist auch altersabhängig. Insofern kann man das nicht so ganz allgemein sagen.
Das glaube ich beim Schlafen sowieso. Man kann wenig sehr allgemein sagen, sondern es ist immer wirklich individuell sehr anders. Hast du schon mal, Markus, so mit Schlaftracking, also hast du deinen Schlaf schon mal überwacht, so wie wir das im Beitrag gehört haben von Matthias Finger, was da so passiert bei dir nachts?
Ich habe schon alles Mögliche ausprobiert, also dieses von, man legt das Handy auf die Matratze und das misst dann halt irgendwie, bis hin zu, man hat so einen extra Wecker mit extra Armbändern, die man sich umbinden muss, die dann irgendwie Puls und Schlaflage und sowas messen. Und alles, was ich davon erhalten habe, ist, dass ich, wenn ich morgens schlecht gelaunt aufgewacht bin und wusste, okay, du hast irgendwie doof geschlafen, und hat das Gerät mir gesagt, du hast heute sehr unruhig geschlafen. Und da dachte ich so, okay, also.
Also war es auch nicht schlauer.
Nee, so richtig viel nicht. Und das hat ja auch Thomas Penzel wiederum gesagt.
Diese Schlaftracker, ein Teil davon ist auch im Schlaflabor untersucht worden, sind zum Teil ganz gut. Da sind wir ganz überrascht. Und wir bekommen auch Patienten oder Menschen, die sagen, schau mal, mein Schlaf ist gestört, mein Smartphone sagt, ich wache so oft auf. Da können die Tracker helfen, Beschwerden, subjektive Beschwerden zu objektivieren. Meistens, zum Beispiel viele von den Smartphones, die man unter das Kopfkissen legt oder einfach nur irgendwo die Bewegung des Bettes messen, sind doch sehr ungenau, weil man weiß nicht, wer mit im Bett liegt und sei es die Katze, die Bewegungen macht. Das heißt, da muss man schon eine gewisse Skepsis behalten.
Und ich habe tatsächlich zu sagen, ich fand das trotzdem spannend, diesen Schlaftracker zu haben und halt früh zu sehen, wie das ist. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, auch was Herr Penzel gerade gesagt hat, so vielleicht macht mich das auch verrückt. Also in dem Moment, wo man sich sozusagen so genau bei einer Sache überwacht, wo man sonst kein Augenmerk drauf wird, vielleicht fängt man dann erst an irgendwas zu zweifeln und dann habe ich es auch wieder gelassen.
Na, vor allem gibt es ja auch so Strahlungen, weißt du, die vielleicht auch aus der Technik rauskommen und das dann eben auch noch beeinflussen.
Okay, dafür trage ich ja nachts meinen Alu, dann könnt ihr mich auf gar keinen Fall irgendwie erreichen. Das Einzige, was ich mich noch beim Schlafen frage, ist tatsächlich manchmal zum Einschlafen Twitter lesen oder Fernsehen gucken. Ist das ein Unterschied?
Ja.
Also für mich nämlich nicht.
Ach so.
Weil egal, welches Medium ich sozusagen zu mir nehme, ich kann da nicht abschalten. Also ich kann auch nicht zum Fernsehen einschlafen. Aber ich habe natürlich schon oft gehört, dass Leute zum Fernsehen einschlafen, aber Twitter nicht aus der Hand legen können, weil da immer noch was Neues aufkommt. Wie ist es bei dir?
Also ich habe eine private Theorie dazu. Entweder oder. Ich mache ja nicht beides, also doch manchmal schon, aber egal. Also ich sage, Fernsehen ist schädlich fürs Einschlafen, weil ich gucke immer so Serien und zum Beispiel Sopranos, die ist ja ziemlich brutal und da konnte ich dann immer nicht einschlafen. Das muss ich da also lassen. Und bei Twitter, wenn ich den Bildschirm schon abdunkle, dann kann ich irgendwann entspannt drüber einnicken.
Okay, gut, dann können wir also mit einer Kalenderspruchweisheit aufhören. Jeder muss selber wissen, wie er am besten schläft, aber vielleicht nicht so viel Twitter.
Ja. Ein gutes Leben führt zu gutem Schlaf, habe ich gehört, habe ich gelernt.
Hat Herr Penzel gestern auch gesagt. Ein gutes Leben führt zu gutem Schlaf. Also, besser leben, vielleicht ein bisschen Computer spielen, auch da kann man schlafen, darüber reden wir gleich.
Genau.
Jetzt erstmal Musik von Der Wald und Bellino.
Never come back, never come back. Let's dismantle our beating hearts until they come back. Then it's too late, you already know. The hands that grip so tight are letting you go. Still in your alone, deep, deep inside, you recognize your true self getting nearer. Without a mirror, the world you know it really lives inside you. It is no place to live without freedom. Thank you.
Musik von Der Wald und die kommen tatsächlich aus Italien, auch wenn sie einen deutschen Namen für ihre Band gewählt haben.
Ihr Herz scheinen sie aus irgendwelchen Gründen auch an die deutsche Hauptstadt verloren zu haben, denn der Song, den wir gerade gehört haben, heißt Berlino.
Die Stadt, die niemals schläft. Und dann sind wir wieder beim Thema. Schlaf ist das heutige Thema der Breitbandsendung und wir haben uns gerade mit der Technisierung des Schlafes beschäftigt. Jetzt wollen wir uns dem Schlaf im Virtuellen widmen, genauer gesagt in Computerspielen.
Der Mensch nämlich bringt mehr oder weniger ein Drittel seines Lebens mit Schlafen zu und in Computerspielen spielt Schlaf überhaupt keine Rolle oder fast keine Rolle. Und dabei sprechen wir nicht davon, dass Spieler manchmal so begeistert sind, dass sie nächtelang durchzocken.
Nein, das sind die Charaktere der Spiele, die ein ums andere Mal die Welt retten und scheinbar ohne eine Minute Schlaf zu brauchen. Wenn Schlaf vorkommt, dann meist nur so ganz kurz irgendwie als Zeitsprung zum nächsten Tag oder sowas.
Aber warum wird der Schlaf im Computerspiel so vernachlässigt? Das wollten wir vom Kulturwissenschaftler Christian Huberts wissen, mit dem wir über dieses Thema gesprochen haben. Und als erstes haben wir ihn gefragt, welche Funktion Schlaf in Spielen hat.
Also es gibt eigentlich zwei grundlegende Funktionen von Schlaf. Das eine sind eher positive, das ist zum Beispiel, um den Spielstand zu speichern, um Lebensenergie zu regenerieren oder Zeitabschnitte zu überbrücken, die ansonsten ereignislos wären. Also zum Beispiel so eine Nacht in Minecraft. Negative Darstellung von Schlaf wäre dann sowas, dass es quasi so ähnlich behandelt wird wie eine Vergiftung in einem Rollenspiel oder so. Man wird dann plötzlich vom Gegner im Schlaf versetzt und kann nicht mehr vernünftig handeln und ja, ist quasi hilflos.
Und wie wird dieser Schlaf dann dargestellt? Also was passiert, wenn geschlafen wird?
Meistens legen sich die Figuren dann hin und es gibt diese sehr ikonischen ZZZZs, die über den Köpfen schweben. Ansonsten tut sich da meistens relativ wenig beim Schlaf im Computerspiel.
Gibt es in solchen Spielen auch Konsequenzen, wenn man nicht schläft? Also wie wäre es denn mit Zwangspausen? Zum Beispiel, dass man nach 3 Stunden Spiel mal eine Pause macht. Gab es sowas jemals?
Also es gibt zumindest so ein paar Spielentwickler, die sich da auch so in gewisser Weise dem gesellschaftlichen Druck nachgegeben haben, so ein bisschen Verantwortung zu zeigen und zumindest darauf hinweisen, dass man doch auch mal Pausen machen soll und schlafen soll. Zwangspausen direkt sind dann oft eher gebunden, zum Beispiel in Free-to-Play-Titeln, auch an Geldzahlungen. Man wird dann quasi gezwungen zur Pause, aber wenn man bezahlt, kann man dann trotzdem weitermachen. Und in seltenen Fällen, wenn ein Spiel zum Beispiel an die Echtzeit gebunden ist, muss man halt tatsächlich auch im Spiel mal schlafen, weil alle Einwohner des Spiels auch mitten in der Nacht schlafen.
Aber wie ist es denn sozusagen für den Charakter? Also gibt es da Konsequenzen, wenn ich einen Charakter in einem Spiel spiele, dass der dann irgendwie anfängt zu torkeln oder schlechter kämpfen kann oder was man sich vorstellen kann?
Also in den meisten Spielen schlafen die Charaktere einfach nicht, da gibt es null Konsequenzen. Dort, wo es so eine Schlafmechanik hat, ist es meist weniger der Nachteil, den man genießt, wenn man nicht schläft, sondern eher einen Vorteil, den man bekommt, wenn man schläft. Zum Beispiel in World of Warcraft gibt es mittlerweile so eine Mechanik, dass man, wenn man im Gasthof Zeit verbringt oder ein Zelt aufbaut, quasi einen kleinen Bonus dafür bekommt, je nachdem, wie lange man das tut, dann später in den Kämpfen.
Aber warum ist Schlaf im Großen und Ganzen kein ernstzunehmendes Element im Computerspiel, obwohl es doch ein überlebenswichtiger Vorgang ist, zu schlafen?
Also ich erkläre mir das ein bisschen damit, dass Computerspiele so durchzogen sind auch von eigentlich Ideen des Kapitalismus und der Arbeitsgesellschaft. In Computerspielen leisten wir meistens etwas. Wenn wir nichts leisten, dann sind wir Casual Gamer, die quasi eine Spielerfahrung bekommen, ohne viel dafür tun zu müssen. Und genauso wie eigentlich für die Arbeit, für den Arbeitsplatz, den Arbeitgeberschlaf etwas irgendwie ist, das muss man irgendwie tolerieren, aber am besten wäre es nicht da, weil dann mehr Produktivität da ist. Ähnlich gestaltet es sich im Spiel, dass die einfach so darauf gemünzt sind, dass es um Leistung, um Produktivität geht, dass Schlaf dort eigentlich nur eine Störung sein kann.
Aber ist das kulturhistorisch gesehen, nimmt sich da das Computerspiel aus von anderen Medien, weil in der Literatur wird der Schlaf zum Beispiel auch etwas Schönes als die Traumwelt beschrieben. Woher kommt das, dass es dann im Spiel nicht so ist?
Na, Computerspiele waren ja von Anfang an auch einfach eingebunden in quasi in Markt. Gesetze. So, die haben viele Spielmechaniken ja nur entwickelt, weil man Geld mit ihnen verdienen wollte in der Spielhalle. Und die halten sich oft bis heute. Und so ein produktiver Umgang mit Unproduktivität, mit Pausen, mit Passivität, wie man den irgendwie im Film beobachten kann, in der Literatur, im Theater beobachten kann, der entwickelt sich im Computerspiel gerade erst.
Das wäre nämlich meine Frage, wie ließe sich denn Schlaf dramaturgisch gut einbauen, dass es eben wirklich ein sinnvolles Element ist in so einem Spiel?
Also mit Schlaf ist es tatsächlich schwierig. Was es mittlerweile schon gibt, sind viele Spiele, die sowas wie Ruhe oder Meditation einsetzen. Wie ein schönes Beispiel stammt von dem Computerspielforscher und Game Designer Ian Bogos. Der hat ein Spiel entwickelt, das heißt Guru Meditation. Und dort ist es quasi die Aufgabe, möglichst still, entspannt zu sitzen. Und sobald man sich bewegt, sobald man etwas macht, hat man eigentlich verloren.
Aber das ist ja sagen, da ist das ganze Spiel dann der Schlaf. Gibt es auch in, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normalen Spielen andere Umsetzungen von Schlaf als die, die wir jetzt geschildert haben?
Was halt dann oft gemacht wird, aber das ist eigentlich auch so eine Art Trick, ist halt dann im Schlaf des Protagonisten dann irgendeinen Traum zu zeigen, der dann aber eigentlich auch nur der Versuch ist, quasi den Schlaf irgendwie produktiv zu machen, weil im Traum kann man dann wieder was tun, kann man dann wieder arbeiten, was leisten und irgendwie das Spiel vorantreiben.
Sie sagten, Schlaf im Computerspiel entwickelt sich jetzt gerade erst, das ist jetzt gerade erst im Kommen. Was wird denn da entwickelt? Woran arbeitet man denn da?
Also was sich vor allen Dingen entwickelt, sind Spiele und Spielformate, die eben nicht so stark diesen Leistungsgedanken im Zentrum haben. Es gibt so ein neues Genre, was so spöttisch als Walking Simulator bezeichnet wird, wo es auch einfach zentraler Teil des Spiels ist, mal stehen zu bleiben, nur zu beobachten, sich zu entspannen, etwas auf sich wirken zu lassen, so wie das Schlaf ja auch ist. Schlaf ist ja nichts eigentlich, was wir produktiv einsetzen, was quasi so ein Arbeitsmittel ist, sondern etwas, das mit uns passiert, das man auch einfach mal genießen kann, für das man nichts tun muss, damit es da ist. Und da gibt es immer mehr Spiele, die Ähnliches versuchen, eben uns einfach bestimmten Dingen, bestimmten Erfahrungen auszusetzen, ohne dass wir auch etwas dafür tun müssen.
Aber meditieren und innehalten, das ist ja nicht schlafen. Schlafen ist ja am Ende auch Kontrollverlust, weil wir da ja nun wirklich nicht mehr die Kontrolle darüber haben, was passiert. Spielt das auch vielleicht eine Rolle, dass es so schwer ist, Schlaf da zu implementieren?
Genau, also selbst dort, wo Spiele jetzt nicht versuchen, Arbeitssimulatoren oder so zu sein, haben sie doch halt immer im Zentrum, dass man selbst Wirksamkeit besitzt, dass man etwas machen kann und dem steht Schlaf einfach grundsätzlich entgegen.
Würden Sie trotzdem sagen, es braucht mehr Schlaf in Spielen, was ja, wenn ich jetzt Ihre Worte richtig interpretiere, mehr Kapitalismuskritik bedeuten würde?
Ja, durchaus. Ich glaube, dass Computerspiele schon heute davon profitieren, dass einfach mal nichts passiert oder dass mal weniger der Protagonist quasi mit der Spielwelt handelt, sondern dass man der Spielwelt mehr ausgesetzt ist. Zum Beispiel, indem man kurz schläft und auch mal hilflos ist und quasi mit dem leben muss, was einen die Welt so zumutet.
Mehr Schlaf im Spiel wagen, das fordert der Kulturwissenschaftler und Autor Christian Huberts hier bei uns bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Viele Musiker hinter Anacadia werfen ihr ganzes Herz, wie man gehört hat, in ihre epischen Rocksongs und orientieren sich dabei wenig an typischen Songstrukturen, was ihren Sound doch sehr experimentell macht. Gerade haben wir gehört Like Leaves, das dazu passende, kostenlos herunterladbare Album heißt Luminous.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Tim Wiese. Hallo.
Hallo.
Facebook steht seit dieser Woche hier in Deutschland vor Gericht. Der syrische Flüchtling Anas Modamani verklagt, weil ein Foto von ihm in den sozialen Netzwerken missbraucht und er verleumdet wird. Das Urteil könnte weitreichende Konsequenzen haben, wenn es fällt. Was sind denn die Hintergründe?
Ja, über den Flüchtling kursieren schlimme Lügen bei Facebook. Da wird zum Beispiel behauptet, er soll einen Obdachlosen angezündet haben oder dass er in den Anschlag von Berlin verstrickt gewesen sei. Nichts davon ist wahr. Zusammen mit der Hetze wird ein Bild des 19-Jährigen geteilt, das ihn zusammen mit Angela Merkel beim Schießen eines Selfies zeigt. So soll dann eben auch die Kanzlerin mitdiskreditiert werden. Es gibt auch gefälschte Fahndungsaufrufe, in die das Gesicht des jungen Mannes montiert wurde.
Was möchte Anas Modamani denn durch den Prozess erreichen?
Sein Anwalt, das ist Chan Yo-Yun, der hofft auf ein Grundsatzurteil. Facebook soll in die Pflicht genommen werden, eigenständig nach gemeldeten Falschmeldungen zu suchen. Im konkreten Fall würde das dann laut Anwalt so aussehen.
Dass Facebook die Inhalte überall auf dem Portal entfernen muss, ohne Rücksicht darauf, ob jetzt eine bestimmte Speicheradresse angegeben wird. Denn der Mandant, Anas Modamani, kann nicht wissen, wo auf Facebook dieses Bild überall hochgeladen und geteilt wurde. Das kann nur Facebook und das ist Facebook auch zumutbar.
Das heißt, Facebook soll selbstständig nach weiteren Instanzen von einem Lügenbild sozusagen suchen. Deswegen haben aber Netzaktivisten Bedenken. Warum?
Ja, sie befürchten, dass Filter zum Löschen von Inhalten in den Netzwerken missbraucht werden könnten. So warnt Markus Reuter von Netzpolitik.org vor der Technik als Gefahr für die Presse- und Meinungsfreiheit.
Wenn man sich eben dieses Tool vorstellt, das heißt, ich kann innerhalb von sehr schneller Zeit unerwünschte Inhalte aus Facebook rauslöschen oder aus sozialen Netzwerken. Und das ist halt eine Methode, mit der man sehr effizient und schnell auch Zensur ausüben kann. Wenn mal was da ist, dann kommen auch die Forderungen oder wie man so schön sagt, wo ein Trog ist, da kommen auch die Schweine.
Im ganzen Interview auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de führt er seine Befürchtungen weiter aus. Allerdings bleibt er eine Antwort schuldig, wie soziale Netzwerke stattdessen mit rechtswidrigen Inhalten technisch umgehen sollen.
Letzte Woche haben wir hier über die große Diskussion berichtet, die das Spiegelbild des Titels auch von letzten Samstag ausgelöst hat. Eine Karikatur von Donald Trump ist da zu sehen. Die zeigt ihn mit dem Kopf der Freiheitsstatue in der einen und einem blutverschmierten Messer in der anderen Hand. Jetzt hat das französische Satiremagazin Charlie Hebdo die Zeichnung auf seine ganz eigene Weise kommentiert und für den Spiegel Partei ergriffen. Inwiefern?
Ja, die Titelseite der deutschen Ausgabe des Satiremagazins ist als eine Art Solidaritätsbekundung mit dem Spiegel gedacht. Es zeigt statt Trump Angela Merkel mit dem blutigen Messer. Sie hält nicht den abgetrennten Kopf der Freiheitsstatue, sondern das Haupt von Martin Schulz in der Hand. Die Redaktion von Charlie Hebdo sei nämlich schockiert über das negative Echo auf den Spiegeltitel gewesen, so die Chefredakteurin, die sich Minka Schneider nennt. Sie schreibt im Blatt, den Vorwurf, gegen gute journalistische Sitten zu verstoßen, kennen wir in- und auswendig. So sitzen wir im gleichen Boot, denn im Zentrum der Polemik steht die Debatte um Meinungsfreiheit und die Art und Weise, wie man sie nutzt oder nicht nutzt.
Und damit kommen wir zu unserem Breitband-Meme der Woche. Prominente geben zurzeit ihre Kanäle in den sozialen Netzwerken an Menschen ab, die dringend Aufmerksamkeit benötigen. Das Hashtag dazu ist One Warm Winter. Was steckt dahinter?
Ja, während man in den Promi-Accounts ja sonst ein wenig Glitzer und Glamour erwartet, gibt es bei einigen Prominenten Einblicke in eine gar nicht so glitzernde Realität. Obdachlose posten Bilder und Videos aus ihrem Alltag. Zum Beispiel Flo aus Berlin. Er hat für einen Tag den Instagram-Account des Rappers Prinz P übernommen. Dort erklärt er, aus welchen Mülltonnen sich ohne Probleme Pfandflaschen fischen lassen und aus welchen nicht.
Ja, hier haben wir zum Beispiel eine ganz angenehme Tonne, weil man ganz easy reingreifen kann. Ansonsten gibt es ja noch die orangenen Tonnen, die halbrunden und die eckigen, die sind auch noch recht angenehm. Und dann gibt es noch die Arschlochtonnen, das sind die, die in den Boden eingelassen sind.
Zweck der Aktion ist es, auf die harte Lebenswirklichkeit von Obdachlosen aufmerksam zu machen und Spenden für warme Kleidung zu sammeln. Das passiert aber auch mit einem Augenzwinkern, Stichwort Arschlochtonne, aber auch zum Beispiel, wenn unter dem Bild einer Kartoffelsuppe aus der Suppenküche der Hashtag Foodporn steht.
Vielen Dank, Tim Wiese, für die Medien und Meinungen. Alle Meldungen und die dazu passenden Links gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de und dort finden Sie auch die nächste Musik zum Download.
Und die kommt von Finn Anderson, den könnte man wohl als musikalisches Wunderkind bezeichnen. Er hat bereits mit 14 sein eigenes Tonstudio ins elterliche Haus gesetzt. Mit 16 hat er schon 2 EPs vorgelegt. Dann ist er natürlich ausgezogen zum Musikstudium und jetzt ist er 23 Jahre alt, komponiert Musicals und Filmmusik und zum Glück bleibt da auch noch Zeit für eigene Projekte, wie zum Beispiel When He's Away.
When my boy's away, I'm a singer, singing all kinds of sad songs. I sing to the space on the pillow where his head belongs. When my boy's away, I'm a joker, making all kinds of bad puns. I joke morning and evening to keep me from counting the suns. I've sat alone in the dark, I have got lost in the park, but nothing I do will shake this constant ache in my heart. When my boy's away, I'm a tailor, I'll craft him a coat lined with gold, 'cause when he returns he'll need something to keep out the cold. I'll be an expert in all kinds of unusual things. Planets and light years, historical castles and kings. 'Cause I have got lost in the trees, tried learning guitar and Japanese, but nothing I do will shake this constant ache until he's back. Dance of such joy, tourists in planes up above will know I'm in love with my boy, my boy, my boy, my boy, my boy. When he's away, 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 when he's away.
Im Januar sprachen wir an dieser Stelle über den Erfolg von Streaming-Diensten, deren Durchbruch stehe bevor, wenn die Schallgrenze von 100 Millionen zahlenden Nutzern erreicht worden sei. Ab dieser Zahl, so heißt es nämlich immer wieder, würde sich das Geschäft lohnen und alle Beteiligten sollten profitieren.
Diese Marke wurde gerissen von allen Anbietern zusammen. Zum Jahreswechsel ganz vorne liegen dabei Spotify und Apple Music, die zusammen allein 64 Millionen Abonnenten haben.
Die Freude ist allerdings gebremst, denn gerade kleine Labels und Indie-Musiker machen keine großen Umsätze, eher der Mainstream gewinnt. Vielleicht haben aber diese Künstler, die sich da als Verlierer von Streaming-Plattformen ansehen, einfach irgendwas falsch verstanden.
Denn wenn man sich nur ein kleines bisschen Mühe gibt, dann geht das schon mit dem Erfolg bei Spotify. Das hat zumindest der Amerikaner Matt Farley eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Es herrscht kein Mangel an Liebesliedern im Pop, so viel steht fest. Anders sieht es da schon bei Popsongs über Bürobedarf aus. In dieser Nische hat der Amerikaner Matt Farley sowas wie das Marktmonopol. Er hat schon diverse Lieder geschrieben über Kugelschreiber, Schreibtische, Tacker oder auch Highlighter.
Oh yeah, I love my highlighter. I use it all the time when I am reading something and I come across a section that I really want to remember and go back to in the future, that's when I use my highlighter.
Yeah. In seinen Songs beschäftigt sich Matt Farley aber nicht nur mit Bürobedarf, er hat auch ein Album über Pflegeprodukte aufgenommen.
My hair is so dirty, what are you gonna do? Gonna wash it with shampoo.
Und ganz besonders erfolgreich, ein Album über Fäkalien.
Poop, 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 poop.
Im Prinzip ist es so, egal welches Thema, Matt Farley hat ziemlich sicher einen Song darüber veröffentlicht. Und das ist sein Erfolgskonzept. Der 38-Jährige schreibt Lieder über alles und jeden. Das ist keine Übertreibung. Mehr als 18.300 Lieder hat Farley seit 2008 bei iTunes und Spotify hochgeladen. Macht gut 5 Lieder am Tag, alle aufgenommen in seinem Keller. Und alle Suchmaschinen optimiert. Zum Beispiel haben tausende Städte auf der ganzen Welt einen Song bekommen, egal wie groß oder klein. Sucht also irgendwer aus irgendeinem Grund ein Lied über die Stadt Union City in New Jersey, landet derjenige bei einem Lied von Matt Farley namens Possibly the Best Song About Union City.
Aha, Union City! Don't you just love that city? It's a good old city in Jersey. It's a city called Union City!
Zwischen 2 Minuten und 2 Stunden sitzt Farley an so einem Song. Die Idee zu dieser Musikmassenproduktion kam Farley vor 10 Jahren eher zufällig.
The light bulb went off my head.
Mir ist damals ein Licht aufgegangen. Mit den 24 Alben, die ich seit den 90ern mit meiner Band Mos Haven aufgenommen hatte, haben wir insgesamt gerade mal $3.000 verdient. Aber auf den Abrechnungen haben wir gesehen, dass sich einzelne Songs bei Streamingdiensten ganz gut verkauft haben. Der Song Gurkensandwich zum Beispiel. Unsere paar Quatsch-Songs liefen viel besser als unsere vermeintlich ernsten Lieder. Und da dachte ich mir, ich kann locker 20 solcher albernen Lieder am Tag schreiben. Und wenn sich das alles summiert, könnte ich vielleicht doch mit Musik meinen Lebensunterhalt verdienen.
Letztes Jahr hat Farley mit seinen Songs auf iTunes und Spotify gut $20.000 verdient.
Vor 20 Jahren hätte ich das Musikmachen schon längst aufgegeben. Welche Plattenfirma nimmt jemanden wie mich unter Vertrag? Aber heutzutage kann ich einfach kostenlos Musik online stellen. Ich bin unabhängig von irgendwelchen Gatekeepern bei Plattenfirmen.
Dass viele Bands und Künstlerdienste wie Spotify dafür kritisieren, dass nur sehr wenig Geld aus dem Streaming-Geschäft bei ihnen ankommt, kann Farley deswegen auch nicht nachvollziehen. Sein Rat?
Just finish it.
Produziert eure Songs einfach. Sind doch nur Lieder. Ich hau einfach eins nach dem anderen raus.
Sollte sich also bald mal wieder eine Band beschweren, dass sie auf Spotify nur 0,004 Cent pro gestreamtem Song verdient, verweist auf Matt Farley. Man muss einfach nur seine eigenen musikalischen, textlichen und künstlerischen Ansprüche ordentlich runterschrauben.
Poop, 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 poop.
Mike Herbst heute über den Amerikaner Matt Farley, der suchmaschinenoptimierte Musik produziert.
Das Gegenteil kommt jetzt, nämlich Old-Fashioned-Musik im besten Sinne. Lia James aus Luxemburg haben sie nach ihrer Sängerin benannt. Tatsächlich komponieren und zupfen an den Instrumenten, im Hintergrund aber noch 2 weitere Musiker.
Heraus kommt dabei ein klarer Pop-Sound mit einer leicht nostalgischen Note, passend zum ersten Titel des Albums, zum Titel des ersten Albums, Grown Up Kids, und daraus hören wir Mistake.
You don't know why, but I see it all in love.
Besprechung.
Der Kurznachrichtendienst Twitter wurde immer wieder belächelt, er sei doch eigentlich irrelevant. Nur Journalisten, Medienmacher und Politiker bleiben dort in ihrer Blase, heißt es immer noch und immer wieder von Kritikern.
Ja, und spätestens seit Trump dürfte man das ja anders sehen, finde ich. Und gleichzeitig scheint die Angst vor Twitter sowieso groß zu sein, denn das Netzwerk ist für Hate Speech und Belästigungen berüchtigt und wird auch für die Verbreitung von Fake News mit verantwortlich gemacht. Nun hat Twitter neue Schritte gegen die missbräuchliche Nutzung des Netzwerks angekündigt.
Und damit hat sich für uns Theresa Sickert beschäftigt. Hallo, guten Tag.
Hallo.
Theresa, Twitter plant 3 Neuerungen, die den Missbrauch des Netzwerks erschweren sollen. Worum handelt es sich da?
Also zum einen sollen Nutzer, die bereits permanent von Twitter gesperrt wurden, keinen neuen Account mehr eröffnen dürfen. Und zum anderen geht es darum, dass missbräuchliche Inhalte weniger zu sehen sein sollen. Schauen wir uns vielleicht mal zuerst die Nutzer an, die wegen missbräuchlichen Verhaltens gesperrt wurden. Wenn ein erstmal vorübergehend gesperrter Nutzer wieder Zugriff auf seinen Account bekommen möchte, muss er sich mit E-Mail-Adresse und auch Telefonnummer verifizieren und trollt man dann weiter, wird der Account permanent gesperrt. Nun hat aber Twitter eben die Daten und kann so verhindern, dass jemand sich mit diesen gesperrten Nutzernamen auch wieder neu anmeldet. Und der Nutzername als solches ist nämlich auch permanent dann nicht mehr verfügbar. Und noch viel schwieriger wird es tatsächlich für verifizierte Accounts.
Also die, wo man dann dieses blaue Häkchen dahinter hat.
Genau, das sind die und die müssen in diesem Verifizierungsprozess Access noch mehr Daten angeben. Also neben der E-Mail-Adresse und der Telefonnummer auch noch ein Profil und ein Headerbild, das Rückschlüsse auf den Accountinhaber zulässt. Ein Geburtsdatum und auch eine Webseite muss zu finden sein. Und diese Daten hat dann eben Twitter. Und wenn so ein Nutzer gesperrt wird, kann er davon nichts mehr verwenden. Der Nutzer ist quasi in dem Netzwerk tot. Und wichtig dabei ist, Twitter zielt bei seiner Strategie eben auf diese populären Pöbel- und Hetz-Accounts. Die sollen bekämpft werden. In den USA zum Beispiel wurde Ende letzten Jahres der Account des Alt-Right-Vertreters Richard Spencer dicht gemacht. Und Spencer hatte so einen verifizierten Account mit über 21.000 Followern. So kleine Trolls, die auch gar keine Profilbilder haben und ganz wenig Reichweite, die nimmt Twitter eigentlich gar nicht primär ins Visier.
Und dann ist ja spannend zu sagen, was aus denen wird, weil die ja manchmal auch so eine große Meute von Hetzbomben machen. Aber wie ist das denn mit der schlechteren Sichtbarkeit von solchen missbräuchlichen Inhalten dann?
Also bei der Twitter-Suche zum Beispiel sollen Inhalte, die hetzerisch oder auch verletzend sind, ausgeblendet werden. Ähnlich ist es auch bei den Konversationen. Bislang ist es noch so, dass wenn man einen Tweet anklickt, dann sieht man auch die Antworten darauf dann direkt darunter stehen. In Zukunft soll es dann so sein, dass Twitter solche Antworten einklappt, die es für missbräuchlich hält. Also sie sind dann noch da, aber eben nicht mehr sofort sichtbar. Und damit sollen zum einen die Nutzer geschützt werden, zum anderen möchte man damit aber eben solche missbräuchlichen Inhalte abstrafen. Aber auch hier gilt, Twitter kann eben nicht alle seine Inhalte durchkämmen, weder per Hand noch per Algorithmus. Das heißt, man fokussiert sich auch hier wieder auf die bekannten Pöbler und auch auf die Botnetze, die gezielt und wiederholt Hetze verbreiten. Und da rattert dann tatsächlich ein intelligenter Algorithmus rüber, der sich mit der Zeit auch besser merken sollen und erkennen sollen, wann es sich tatsächlich um missbräuchliche Tweets handelt. Aber der Mensch ist unabkömmlich. Muttersprachler sollen dann nochmal überprüfen, ob der Algorithmus zuverlässig vorgegangen ist, damit solche Sachen wie Ironie, Humor oder vielleicht auch der Bericht eines Wissenschaftlers über Hass dann auch nicht falsch klassifiziert werden.
Dennoch stellt sich ja die große Frage, was versteht Twitter denn unter missbräuchlichem Verhalten? Ist das klar definiert?
Also Twitter hat Richtlinien, nach denen dann Algorithmus und Mitarbeiter filtern. Zu missbräuchlichem Verhalten zählt dann dort unter anderem Drohung von Gewalt oder auch Tweets, die Terrorismus anheizen. Wenn es um die Verbreitung von Hass geht, definiert das Twitter so: alles, was Gewalt gegen Rasse, ethnische Herkunft, nationale Herkunft, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität, Religion, Alter, Behinderung oder Krankheit geht. Und es geht aber auch um Urheberrechtsverletzungen oder das Preisgeben von Kreditkartendaten. Und interessant ist auch, dass Twitter Dritte zur Rechenschaft zieht, die solche missbräuchlichen Inhalte weiterverbreiten. Damit soll anscheinend dann auch die Bildung von Botnetzen unterbunden werden.
Man könnte sagen, es wird höchste Zeit, weil Twitter hat ja auch immer wieder schon, also es wurde immer wieder schon an Twitter angetragen, dass die mal was tun sollen gegen das Hetzen. Andererseits ist bei dieser Diskussion immer auch gleich die Befürchtung, wenn das zu krass wird, dann kann es zu Zensur kommen durch so eine Filterung. Wie siehst du das?
Also natürlich ist es so, das ist ein Unternehmen, was sich bestimmte Kriterien auferlegt hat, nach denen sie filtern, und das Unternehmen entscheidet, was ist richtig, was darf gesehen werden, was darf eben nicht gesehen werden. Und auch das Grundproblem der Fake News, die auch immer wieder bei Twitter unter anderem weiterverbreitet werden, das kann so eigentlich gar nicht behoben werden. Aber wenn die Tweets von Accounts, die häufig solche Fake News verbreiten, als Low-Quality-Content eingestuft werden, dann sind sie eben weniger sichtbar. Und das wäre schon mal zumindest nicht schlecht, denn eine große Zahl dieser Accounts sind Social Bots, und weil deren Tweets auch von Medien häufig falsch bewertet wird, nämlich als vorherrschende oder zumindest eben als eine relevante Meinung, entsteht ein falsches Stimmungsbild, wobei ich auch dazu sagen muss, Twitter ist also ganz generell kein gutes Stimmungsbarometer, denn das ist überhaupt nicht repräsentativ für das, was eine Bevölkerung sein will und was sie vielleicht auch zu sagen hat oder was sie denkt.
Denn Twitter hat ja in Deutschland gerade mal 12 Millionen Nutzer. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und man kann auch davon ausgehen, dass einige der Accounts inaktiv sind. Theresa, meinst du denn, dass die neuen Regeln dabei helfen können, das Netzwerk attraktiver zu machen? Also, dass mehr Leute da reingehen?
Ich glaube, das wird den Ruf von Twitter nicht mehr retten. Das kränkelnde Unternehmen stand schon mehrfach vor einer Übernahme durch Google zum Beispiel oder auch Disney. Es hat nicht geklappt, sagt man, weil auch der schlechte Ruf, eben die ganzen Trolls, die Hassredner daran schuld gewesen sein sollen. Und jetzt tweetet dort nun Twitters größter Troll, wenn man so möchte, Donald Trump, in der Funktion des US-Präsidenten. Das hat sicherlich nochmal Aufmerksamkeit gebracht, aber tatsächlich nicht mehr Nutzer. Trotzdem, nicht erst seit Trump, sondern schon bei Obama war es so, dass viele Informationen zuerst bei bei Twitter kommuniziert wurden, dann erst später auf einer Pressekonferenz. Und von daher ist Twitter ein sehr wichtiges politisches Sprachrohr, auch wenn nicht ganz so wichtig in Deutschland. Aber ich glaube, das kommt ja auch immer weiter hier nach vorne. Was interessant werden könnte, ist, wenn Twitter tatsächlich den größten Troll, Trump, aus dem Netzwerk verbannen würde. Man weiß ja zumindest, Twitter steht Trump sehr, sehr kritisch gegenüber. Und mit dieser Möglichkeit, Nutzer aussperren zu können, große Politiker und auch den kleinen Mann, hat Twitter schon eine gewisse Macht.
Theresa Sickert über Twitters Versuch, den Sumpf aus Hass, Hetze und Fake News ein bisschen auszutrocknen. Ich vermute aber, den großen Troll werden wir noch eine Weile besichtigen können. Vielen Dank.
Aber ich finde Twitter gut. Also abgesehen jetzt davon, aber es ist ein tolles Netzwerk, finde ich. Wollte ich nur mal kurz sagen.
Aber besser darf es gerne werden.
Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Wir sind am Ende. Markus, wir sagen Tschüss. Noch mit Musik. Und zwar verabschieden wir uns mit einer Band, die allein für den Namen und den Titel ihres Albums schon Applaus verdient hat. Mr. Bitterness and the Guilty Pleasures heißt die Band und ihr Album trägt den Titel Songs from the Surveillance Age.
Mr. Bitterness and the Guilty Pleasures, auch das könnte ein schöner Name für Twitter sein. Tatsächlich beschäftigt sich die Band auf dem Konzeptalbum mit der Überwachungsthematik. Riot, Dark Days oder Balance of Power heißen die Songs. Wir hören jetzt Bolted Doors, die verschraubten Türen, und sagen damit Tschüss.
Tschüss.
Let's go.